Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Es ist in diesen Tagen nicht ganz einfach, eine Reisesendung für Sie vorzubereiten. Vielleicht aber auch ganz im Gegenteil, wenn man selber nicht zueinander kommen kann, über die Ländergrenzen hinweg, die ja teilweise gesperrt sind, wird es vielleicht umso wichtiger, dass wir trotzdem für den Austausch sorgen und miteinander sozusagen in Kontakt bleiben, wenngleich das eben in diesen Tagen manchmal nur via Radio möglich ist. Aber dieses wollen wir tun. Heute mit unserem Programm hier im Sonntagsspaziergang. Wir werden in Norwegen unterwegs sein, in New York, in Rom, Florenz und Caprese. Wenn Sie nicht wissen, wo Caprese liegt, in der Toskana, und es hat eine ganz besondere Bewandtnis mit diesem kleinen Ort. Und wir werden natürlich sprechen über die Verwerfungen, die sich durch das Coronavirus ergeben. Ich erwarte meine Kollegin aus Italien hier im Studio, die uns aus der Innensicht berichten wird. Und meine Kollegin aus dem Iran, die berichten und erzählen wird, wie man dort eben lebt in diesen Tagen. Ja, die Musik, das ist auch nicht ganz einfach. Wir haben für den Auftakt gewählt einen Fado-Titel. Fado, diese merkwürdige Sentimentalität, die da zu tragen kommt, in diesem Titel zum Beispiel auch von einem jungen Fado-Sänger, Ricardo Ribeiro. Und damit nochmal willkommen zum Sonntagsspaziergang. Andreas Stopp führt Sie durch die Sendung.
Água louca de ribeira, que corres em cavalgada, porque não vais devagar. Essa corrida é cegueira, não vês nem olhas para nada, na pressa de ver o mar. Essa corrida é cegueira, não vês nem olhas para nada, na pressa de ver o mar. Já corri dessa maneira, nas asas de uma ilusão, na loucura de chegar. Fui deixado pela ladeira pedaços do coração. Hoje os loucos sem amar. Deixando pela ladeira pedaços do coração. Hoje os loucos sem amar. Vida que foste vivida a correr tão velozmente, paraste à beira do mar. Perdida, são saudades o que sentes por não poderes regressar. Agora vives perdida, são saudades o que sentes por não poderes regressar.
Nun, die Welt rückt in diesen Tagen ein wenig zusammen. Auf der einen Seite, denn die Probleme sind ja weltweit für uns alle ähnlich, obwohl wir auch auseinanderrücken. Das hohe Gut des Reisens, das ist nicht mehr so selbstverständlich, und wir merken das jetzt umso mehr. Dieser Gedanke soll uns auch ein wenig durch die Sendung begleiten. Zunächst aber einmal möchten wir Ihnen etwas zu Gehör bringen, was Ihnen sehr merkwürdig erscheinen mag. An was denken Sie eigentlich, wenn Sie sich vorstellen, wie Wasser klingt? Vielleicht haben Sie da einen tropfenden Wasserhahn in der Küche im Ohr oder das Rauschen des Meeres oder einen glucksenden Bach. Wir werden Ihnen jetzt gleich zeigen, dass mit gefrorenem Wasser ganze Konzerte möglich sind. Seit 15 Jahren findet in Norwegen jedes Jahr das Ice Music Festival statt. Ein kleines, einzigartiges Open-Air-Festival im Schnee, bei dem alle Instrumente aus Eis gemacht sind. Genauso die Bühne aus Eis und die Sitzplätze für die Zuschauer aus Eis. Und die Temperaturen hier können schon mal bei minus 20 Grad liegen. Ein bisschen hoffen die Macher jedes Jahr. Die Macher dieses vielleicht eisigsten Festivals der Welt. Wer hierher kommt, der braucht lange Unterhosen, eine kuschelig dicke Jacke. Rund 150 Gäste haben Platz in einem kleinen Amphitheater am zugefrorenen Bergsee. Und die Besucher kommen aus der ganzen Welt nach Finse, so heißt dieser Ort, auf über 1000 Meter Höhe zwischen Oslo und Bergen. Wenn hier einmal im Jahr die Eismusik spielt, meine Kollegin Janine Breuer-Kollo war dort und ja, sie bringt uns das Klingen des Wassers zu Gehör.
Warme Töne aus kaltem Material. So klingt das Eis in der Stille von Finse. Die kleine Bergsiedlung auf 1200 Metern Höhe erreicht man nur mit dem Zug, der mehrmals täglich durch den Ort fährt. Die Strecke der Bergenbahn gilt als eine der schönsten in Europa, entlang an Fjorden oder durch Gebirgszüge. Nach 2,5 Stunden aus Bergen oder 4,5 Stunden aus Oslo steht man plötzlich am höchsten Bahnhof Nordeuropas. Hier fahren keine Autos, dafür gab es mal Raumschiffe. Ganz kurz, als Ende der 70er Teile für Star Wars, das Imperium schlägt zurück, hier in Finse gedreht wurden. Ein Hotel direkt am Bahnsteig und ein paar versprengte, meist unbewohnte Ferienhäuschen finden sich auf dem Hochplateau. Jetzt im Winter steigt man aus dem Zug und ist in einer anderen, stillen, weißen Winterwelt, die für den Erfinder des Ice Music Festivals nicht schöner sein könnte.
I think winter is beautiful. I think ice is also very beautiful.
Ich finde Winter einfach schön und Eis ist auch wunderschön und ich sehe es auch als Ressource. Die meisten sehen Winter als was Schlechtes, weil es kalt ist und voller Schnee, aber es ist doch was Tolles, was die Natur uns da gibt.
Nice that nature is giving us. We're making a mess.
Wir machen Chaos, sie legt Schnee drüber und alles 100% sauber. Das ist sehr nett von der Natur.
It's very gentle of nature to do that.
Terje Isungset ist Jazz-Percussionist. Er kommt aus dem kleinen Skiort Geilo, ganz in der Nähe von Oslo. Dort hat sein Eismusik-Festival bis vor ein paar Jahren stattgefunden. Dann wurde es zu warm. Der Klimawandel beschäftigt den Eismusikmacher sehr. Und Terje zog es mit dem Festival weiter nach oben, nach Finse, an den Fuß des Gletschers. Sein erstes Eiskonzert hat er vor 20 Jahren gespielt, unter einem gefrorenen Wasserfall. Und jedes Jahr, jetzt schon zum 15. Mal, bringt Terje Isungset Kreative und Profimusiker zusammen, die mit ihm das Ice Music Festival Norway auf die Beine stellen. Erik Mütel zum Beispiel, eigentlich Künstler und Fotograf aus Frankreich, ist schon mehrere Jahre dabei und hilft in diesem Jahr beim Bau der Eisinstrumente. Mal mit der Motorsäge, mal mit Hammer und Meißel oder Eisschaber rückt er den dicken Eisblöcken zu Leibe. An einem Tag bei minus 20 Grad, am nächsten Tag bei nur knapp unter Null.
If you have proper equipment, it's fine.
Also, wenn du gute Ausrüstung hast, ist das okay. Und klar, wenn du die ganze Zeit in der Kälte arbeitest, frieren irgendwann die Hände.
It's more fragile than glass.
Aber was am schwierigsten ist, ist die Zerbrechlichkeit. Eis ist zerbrechlicher als Glas. Und manchmal arbeitest du ewig und dann geht's einfach kaputt.
Im Moment arbeitet Erik an einem Horn. Zwei längliche Eisklötze höhlt er aus, legt sie später aufeinander und dann formt er von außen das Horn. Eine Eisgitarre gibt es schon. Daneben auf der Bühne ein Eisplattentisch, die Eisharfe, ein Xylophon bzw. Eisophon, Percussions. Jedes Instrument ein einmaliges Kunstwerk. Gebaut für diese zwei Tage Ice Music Festival. Danach wird jedes einzelne einfach der Natur zurückgegeben.
We should maybe keep that in mind.
Wir sollten das im Hinterkopf behalten. Dinge sind nicht da, um zu bleiben. Alles verändert sich. Das ist nicht immer einfach auszuhalten, aber ich denke, es ist okay, vor allem wenn es natürliche Dinge sind.
Dankbar annehmen, was die Natur einem gibt oder nimmt, ist eine gute Haltung, wenn man vergängliche Kunst aus Eis schafft. Und hier oben, auf der verschneiten Hochebene im berühmten Nationalpark Hardanger Widder, fällt es nicht schwer. Und um seine Kunstwerke zu behalten, hat er ja noch die Fotografie, schmunzelt Erik. Für die Profimusiker ist es nochmal was anderes. Schließlich ist ihr Eisinstrument jedes Mal ein anderes und wird erst kurz vor dem Konzert fertig. Üben ist da nicht möglich. Man muss schon ein bisschen mutig sein und darf keine Angst davor haben, zu experimentieren.
Da kommt noch nicht viel. Aber das Instrument ist echt speziell. Ich muss ein bisschen sanfter spielen als sonst. Das ist eine große Herausforderung. Und irgendwie macht es auch ein bisschen demütig.
Viktor Reuter aus Schweden spielt Kontrabass, war schon mit dem Eismusikerfinder auf Tour in China und Deutschland und hat auch schon drinnen gespielt. Hier draußen, in der weiten Landschaft aus Schnee und Eis, bei Wind und Wetter und schwankenden Temperaturen, eine besondere Herausforderung. Auch für den jungen Harfenisten Emanuel Padilla Huiguin. Sowas Verrücktes wie dieses Ice Music Festival hat er noch nicht erlebt.
No. It's not a common thing at all.
Das ist wirklich nichts Gewöhnliches hier. Beim ersten Versuch war der Körper der Harfe zu groß. Da mussten wir dann mit der Kettensäge ran, um normal spielen zu können. Weiß auch nicht. Das ist echt ein cooler Spirit hier.
Yeah, I don't know. I like it. It's a cool experience.
Er bringt sogar das eingemummelte Publikum dazu, der Mama Esperanza in Mexiko ein kleines Geburtstagsständchen zu singen. Rund 150 Zuschauer sitzen eingemummelt auf den Schneestufen des kleinen Amphitheaters am Ufer des Gletschersees. Die dicken Jacken rascheln. Oft hält man den Atem an, um keinen Lärm zu machen. Sie kommen aus Norwegen, Österreich, Singapur, Peking, England.
Oh, it's kind of otherworldly, isn't it?
Das ist wie eine andere Welt, oder? Haben die hier nicht Star Wars gefilmt? Mit den ganzen Sternen im Hintergrund, absolut fantastisch. Und der Sound in dieser kleinen Schüssel, sagenhaft.
It's fabulous.
Ich habe das mal bei der BBC gesehen und gedacht, wow, das ist dieser einzigartige, wunderschöne Klang. Du sitzt einfach da, hörst zu und die Musik berührt dein Herz und du könntest heulen, weil es so schön ist.
Fantastisch. Märchenwelt.
Absolut faszinierend. Die Landschaft, die Skulpturen, die Musik, die Leute auch. Also wirklich ein Erlebnis. Die lange Anreise hat sich ausgezahlt.
Das Publikum und die Festivalmacher sind glücklich. Und wie verhext zieht ein Schneesturm auf, am Tag nach dem Ice Music Festival, und bedeckt das kleine Festivalgelände und die Instrumente mit einer meterdicken Schneeschicht. Auf das sie im nächsten Jahr hier in Finse wieder neu entstehen. Für wieder neue Eismusik, sagt Festivalgründer Terje Isungset.
Als ich das erste Mal den Klang von Eis gehört und es gesehen habe, war das wie verlieben. Und wenn du wirklich verliebt bist, dann kannst du nicht aufhören.
Seems like I'm still there.
Ja, wie war. Janine Breuer-Kollo erzählte und berichtete vom wohl höchsten und kältesten Musikfestival Europas in Finse in Norwegen. Die Hymne von Norlandia hören wir jetzt. Susanne Lundgren ist die Interpretin, Geigerin, Sängerin von den Lofoten. Und damit werde ich sie einstimmen. Wir kommen gleich nach New York.
Skjær i ry for et levende liv, villfugl, menneske, plante og dyr. Er fugl, havørn, måse og teis, de vintra over med hegre og skarv, andre har reist. Havhest og hømmer, hest, orspov og tenne, med kyv jo på rå. Rødstilk, kjell, grågås, og det har blitt vår. Strandelik, rosenrot, karve og kvann. Rødsildre, gullstjerne, enghumle, blomst, bitterbær, knapp. Vendelrot, flekknure, fuglevikke, tirtunge, lopnerud, blomst. verbüchselt mir durch deine Jungsockblom.
So, wir verlassen also Norwegen, reisen über das große Wasser und kommen an in New York. Und dort möchten wir Ihnen eine der ältesten Straßen, es ist wahrscheinlich sogar die älteste Straße der Stadt New York, vorstellen, die Bowery. Ja, im Laufe der Geschichte war sie unter anderem Amüsiermeile, Heimat der Obdachlosen und Trinker, Zentrum der Theaterszene und Geburtsort der Punkmusik. Die Bowery liegt in Lower Manhattan und führt vom Chatham Square bis zum Astor Place im Norden. Sie grenzt an die Stadtviertel Chinatown, Little Italy und das East Village. Viele kulturelle Entwicklungen haben hier ihren Ausgangspunkt genommen. Immer wieder haben viele Künstler hier gelebt, gearbeitet und wie an vielen Orten in New York ist auch in der Bowery die Veränderung das einzig Beständige. Heute fürchten manche Bewohner um die Seele ihrer Bowery, denn Immobilienspekulanten machen vor den letzten Zeugnissen einer bewegten Geschichte kaum Halt. Sinje Stattlich, meine Kollegin aus New York.
Wo heute die typischen gelben Taxis und große amerikanische Trucks fahren, Menschen mit Kaffeebechern aus der U-Bahn hetzen und ältere Chinesinnen an der Bushaltestelle warten, führte vor fast 400 Jahren ein Weg von der neu gegründeten Siedlung New Amsterdam an der Südspitze Manhattans zu den Bauernhöfen weiter nördlich. Bowery ist das alte niederländische Wort für Bauernhof. Später wurde der Name der Straße zu The Bowery.
It was a Native American.
Die Bowery war ursprünglich ein Fußweg der amerikanischen Ureinwohner. Nur Stunden nachdem die Holländer hier gelandet waren, begannen sie ihn zu erschließen. Von Anfang an war die Bowery der Ort, an dem die armen Menschen in New York lebten, also die Einwanderer. Und jede Welle, die kam, hat ihre Spuren in der Bowery hinterlassen.
Alice Spurberg Alexiou ist Historikerin und Journalistin, in New York aufgewachsen. Für ihr Buch The Devil's Mile über die Bowery hat sie viel Zeit hier verbracht. Wir beginnen unseren Spaziergang im Norden der Straße am Astor Place. Inmitten von herrschaftlichen Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert, die heute Starbucks und Drogeriemärkte beherbergen, und modernen Häusern mit Glasfassaden.
Wir stehen jetzt am Beginn der Bowery vor der Cooper Union. Die Uni wurde von dem Philanthropen Peter Cooper gegründet, um die New Yorker zum Beispiel in Kunsthandwerk und Ingenieurswesen auszubilden. Ein wunderschönes Brownstone-Haus. Bekannt vor allem dadurch, dass Abraham Lincoln hierher kam, als er für die Republikaner als Präsidentschaftskandidat antrat.
In seiner berühmten Rede von 1860 sprach sich Lincoln gegen eine Ausweitung der Sklaverei in den USA aus. Er glaubte an die Worte der Unabhängigkeitserklärung: All men are created equal. Alle Menschen seien gleich erschaffen. Daher auch seine Sympathie für die Millionen Einwanderer, die vor allem in den 1840ern und 50ern nach New York kamen. An der Bowery entstand das sogenannte Kleindeutschland. Davon zeugen noch heute Gebäude wie das Germania Fire Insurance Building mit seinen rostroten Feuerleitern oder die ehemalige Germania Bank, ein imposantes Beaux-Arts-Gebäude von 1899.
Mitte des 19. Jahrhunderts kamen sehr, sehr viele Deutsche nach New York aus politischen Gründen. Und wie alle guten Einwanderer fanden sie ihr Zuhause in der Bowery. Die Straße war voll von deutschen Biergärten und deutschen Clubs und Theatern.
Musik Doch die Bowery war im 19. Jahrhundert nicht nur Zentrum der Populärkultur und der Theaterszene, sondern auch Zufluchtsort für viele gescheiterte Existenzen. Obdachlose, Alkoholiker, Einwanderer, Bürgerkriegsveteranen. 1879 wurde die Bowery Mission gegründet, um die verlorenen Seelen zu retten. Ein rotes Backsteingebäude, es steht noch heute. Über dem Eingang weht die amerikanische Flagge. Vor allem junge Männer gehen ein und aus, manche stehen vor der Tür zusammen und rauchen.
In der Bowery gab es damals sehr viele dieser sozialen Hilfseinrichtungen. Diese hier war die größte und es ist die einzige, die es immer noch gibt. Sie hat sich um all die Obdachlosen gekümmert, die hier in der Nähe lebten und tut das noch. Aber heute gibt es einen Bus, der sie hierher bringt von anderswo. Denn es gibt Obdachlose überall in New York. Sie sind heute nicht mehr so konzentriert in der Bowery wie früher.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging der Verfall der Bowery weiter. Eine oberirdische Bahn, der L, fuhr jetzt auf Stützpfeilern durch die Straße, verdunkelte und verschmutzte sie. Mit der Prohibition 1919 wurden viele der Saloons und Biergärten geschlossen. Obdachlose hatten nun keine Zufluchtsorte mehr. Der Ruf der Bowery war fatal. Aber der Wille, dem Elend etwas Zerstreuung entgegenzusetzen, blieb ungebrochen. 1934 eröffnete Sammy Fuchs einen Nachtclub, der zum Anziehungspunkt weit über die Bowery hinaus werden sollte: Sammy's Bowery Follies.
Ladies and gentlemen, welcome to Sammy's Bowery Follies.
Er hat diese alte Kneipe gekauft nach der Weltwirtschaftskrise, nachdem die Prohibition endlich wieder aufgehoben wurde. Er wollte einfach nur eine Kneipe für die Nachbarschaft. Aber irgendwie wurde sie dann zu einem richtigen Ort der Nostalgie. Alle kamen sie, Penner, berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen, die hier auftraten. Busladungen voller Touristen, Leute von überall.
Im Jahr 1959 berichtete Radioreporter Bill Knowlton aus dem Club.
Die wichtigste Person hier ist natürlich der Besitzer selbst, Sammy Fuchs. Wie lange betreiben Sie denn schon die Bowery Follies? So an die 30 Jahre. Es ist bestimmt die lockere Atmosphäre, die die Menschen hier mögen. Man muss keine Angst haben, wenn einem der Drink auf die Tischdecke kippt, oder? Da bin ich nicht sicher. Wenn Sie nicht auf den Boden spucken, schmeißen wir Sie raus.
1970, nach Sammys Tod, schloss der Laden. Aber nur 3 Jahre später öffnete ein paar Blocks weiter in der Bowery wiederum ein Nachtclub, der Geschichte schreiben würde. Heute verkauft hier ein Herrenausstatter Kleidung zu astronomischen Preisen.
Wir sind jetzt bei John Varvatos, einem sehr schicken Kleidungsladen. Hier war damals CBGB's, wo der Eigentümer und Musikunternehmer Hilly Crystal einen Club aufgemacht hat. Eine wirklich üble Spelunke. Er lebte in einem Hinterzimmer mit seinem Hund. Crystal wollte einen Club für Country-Musik machen, weil das seine Lieblingsmusik war. Aber irgendwie hat es sich dann ganz von selbst zu dem Ort entwickelt, an dem der Punk erfunden wurde.
Das CBGB's wurde legendär als Versuchslabor für neue Bands. The Ramones, Patti Smith und die Talking Heads hatten hier ihre ersten Auftritte. Im Eingangsbereich versucht John Varvatos, an die wilden Zeiten im CBGBs zu erinnern, mit Fotos, Bandplakaten und alten Schallplatten. Doch in der Bowery bleibt wenig so, wie es war. Dafür entsteht Neues, wie das New Museum of Contemporary Art. 1977 gegründet, ist es erst 2007 in sein heutiges Gebäude gezogen, auf einem alten Parkplatz. Im Erdgeschoss macht eine große Glasfront das Museum für jedermann einsehbar. Die Ausstellungsräume in den oberen Etagen sind als gegeneinander versetzte Boxen oder Schachteln gebaut. Sie sollen die Flexibilität des Museums widerspiegeln, erklärt der künstlerische Direktor Massimiliano Gioni.
In New York haben wir die sogenannte Museumsmeile, vom Guggenheim über das Met zum MoMA. Und das sind Museen, wo Ideen eher zementiert und gefeiert werden. Das New Museum hingegen weil es dort ist, wo auch die Künstler leben, war immer nah an der Quelle. Ideen werden ausprobiert und dabei die Künstler immer einbezogen. Die Bowery ist auch heute noch ein Ort, an dem Künstler ihre Ateliers haben. Sie hat eine legendäre Geschichte. Mark Rothko, sogar Fernand Léger hatten ein Atelier in der Bowery. Keith Haring, Rauschenberg war nicht weit weg. Eva Hesse, die deutsch-amerikanische Künstlerin. Und so viele andere.
Beim Herausgehen sieht man gegenüber vom Museum den berühmten sogenannten Bunker, in dem William Burroughs gelebt hat, in dem Andy Warhol ein- und ausging, heute verdeckt von einem Gerüst. Das ständige Bauen, das Abreißen der geschichtsträchtigen Gebäude, um sie durch neue Luxus-Apartments zu ersetzen, macht den Anwohnern zu schaffen. Sie haben eine Organisation gegründet, die sich für den Erhalt der historischen Bowery einsetzt, die Bowery Alliance of Neighbors. Ihre Mitglieder treffen sich regelmäßig in einem schmucklosen Gemeindezentrum. Einst stand hier ein legendärer Jazzclub. David Malkins ist der Vorsitzende der Alliance.
New York City itself has not designated the Bowery.
Die Stadt New York hat die Bowery nicht als historischen Distrikt anerkannt. Wir haben einige individuelle Gebäude, die als Sehenswürdigkeiten geschützt sind, aber große Teile der Straße sind es nicht. Die Immobilienspekulation sorgt dafür, dass die Straße einfach wegplaniert wird. Es ist schon traurig.
Auch die Historikerin Alice Alexio bedauert die Gentrifizierung hier im Viertel. Wir stehen jetzt fast an der Manhattan Bridge am südlichen Ende der Bowery.
Die Bowery endet gleich hier unten am Chatham Square. Ich hoffe einfach nur, dass sie mal aufhören zu bauen. Ich hoffe, dass das, was übrig ist, erhalten bleibt und dass die Menschen etwas wissen wollen über die Geschichte. Denn es ist wie mit einer Person ohne Gedächtnis. Eine Stadt ohne Geschichte ist es nicht mal wert, dass man in ihr lebt.
So, the end.
The Bowery, I'll never go there anymore. I'll never go there anymore.
Sinje Stattlich über die älteste Straße von New York. Wir spielen sie bis an die Nachrichten. Danach dann geht's nach Rom. Florenz und Caprese Michelangelo treffen wir und dann erwarte ich Besuch im Studio aus Italien und Iran.
If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you I would come to you, I would swim the sea for to ease your pain.
Will the nights fall long and the mornings born, and the mornings born with the lights of love, and you'll miss sunrise.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, und damit können wir fortfahren mit unseren Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Seien Sie herzlich willkommen. Bis 13 Uhr haben wir Zeit, ja, Blicke über Grenzen zu werfen. Physisch sieht es im Moment ja sehr schwierig aus, zueinander zu kommen. Aber dafür haben wir ja glücklicherweise das Radio. Wir eröffnen Ihnen sozusagen die Welt. Umgekehrt ausgedrückt, wir bringen Ihnen die Welt nach Hause, sodass Sie gar nicht reisen müssen. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Und es geht dann gleich nach Italien. Ich verrate schon so viel. Wir werden auf den Spuren von Michelangelo reisen in Italien. Und den Ausgangspunkt wird Caprese, sein kleiner Geburtsort, dann bilden. Schön, dass Sie zuhören. Meine Damen und Herren, Sie brauchen gar nicht anzurufen, um mich darauf hinzuweisen, dass ich Michelangelo gerade verkehrt ausgesprochen habe, nämlich Michelangelo. Aber ich habe eine Italienerin neben mir sitzen und die hat es natürlich gleich gesagt. Cristiano Colati, guten Tag.
Guten Tag, buongiorno.
Aber Sie sagten auch gerade, während wir dieser Musik zugehört haben, Dorothee Oberlinger, die Interpretin, Marcello Benedetto, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, ein italienischer Barockmeister. Ist diese Musik zu fröhlich für die momentane Situation?
Nein, ich finde genau das Richtige. Aber es ist so fröhlich, dass es sozusagen ein bisschen unreal und surreal zu sein scheint. Mhm. Weil die Situation so fröhlich und so locker ist sie nicht, im Allgemeinen. Ja,
ist sie nicht, aber Sie werden uns dann gleich im Weiteren der Sendung auch berichten, eben wie die Italiener, wie ihre Landsleute umgehen mit der Situation. Und das ist ja nicht unbedingt unfröhlich, was da passiert.
Ja, genau. Das ist nicht unfröhlich, weil wir Italiener, aber alle Menschen wissen Bescheid, wie sie zu helfen haben, um ein bisschen Fröhlichkeit und Humor bei schwierigen Situationen hervorzurufen.
Dazu also gleich dann mehr. Zunächst aber wollen wir sprechen über die Sehnsucht nach dem Schönen. Und die zieht ja jedes Jahr Millionen Reisende nach Italien. Hoffentlich wird das dann auch bald wieder der Fall sein. Und glücklich ist ja, wer aus dem Übermaß der Bauwerke und Bilder wählen kann und sich für eine Epoche oder einen Künstler entscheidet. Aber der wahre Sinn der Bilder erschließt sich den modernen Besuchern nicht unbedingt immer leicht. Wie man so sagt, man sieht nur das, was man weiß. Und das hat auch meine Kollegin Hildburg Haider erfahren, als sie Ende letzten Jahres eine Woche lang auf den Spuren des weltberühmten Künstlers Michelangelo gewandert ist. In dessen Geburtsort Caprese, da ist er am 6. März vor 545 Jahren zur Welt gekommen. Caprese. Und an seinen Hauptwirkungsstätten, die kennen Sie, Florenz und Rom, hat sie sich von Experten und Restauratoren einweihen lassen in die Geheimnisse eines der größten Künstler der Weltgeschichte.
Einige Meilen vor Rom beginnt man jene völlige Einsamkeit zu spüren, jene erhabene Trostlosigkeit, von der die Reisenden so viel geredet haben. Als ich meinen Pass an der Porta del Popolo vorzeigte, fragte man mich: Sind Sie Monsieur Bell?
Henri Bell, alias Stendhal, im Jahr 1816.
Eine erhabene Landschaft. Schwermütige Pinien krönen die Hügel der ewigen Stadt. Der Kutscher ruft mir zu: Ecco San Pietro. Ich steige an der Freitreppe vor der Peterskirche aus. Ich trete ein und der Zauber beginnt.
Rom, 200 Jahre später. Frühmorgens im menschenleeren Petersdom. Die Orgel wird gestimmt, der Boden gewienert. In der rechten Seitenkapelle schimmert das Meisterwerk des 20-jährigen Michelangelo, die Pietà. Die jugendliche Mutter Gottes birgt im Schoß den Leichnam ihres Sohnes. Betörend, verstörend schön.
Das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen.
Der Dichter Rainer Maria Rilke.
Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören.
Manche können das Schöne nicht ertragen. Am Pfingsttag 1972 betritt der Australier Laszlo Toth mit dem Hammer den Petersdom und nähert sich der damals noch ungeschützten weißen Marmorskulptur.
Ich bin Jesus, auferstanden von den Toten.
In seinem Wahn schlägt er zu, immer wieder. Er landet in der Psychiatrie und wird später in sein Heimatland abgeschoben. Nach der Wiederherstellung erstrahlt die Skulptur hinter Panzerglas, beleuchtet mit modernster LED-Technik. Ich verlasse den blitzblanken Petersdom in Richtung U-Bahn. Auf Schritt und Tritt Unrat und Schmierereien, Obdachlose, Bettler und Dealer. Schwer bewaffnete Soldaten mit Militärfahrzeugen bewachen Kirchen und Paläste. Wir gehen vom Kolosseum zum Montiviertel hinauf.
Wie oft bin ich die steile Treppe vom unschönen Corso Cavour hinaufgestiegen zu dem einsamen Platz, auf dem die verlassene Kirche steht.
Der Psychoanalytiker Sigmund Freud besuchte mehrmals die Kirche San Pietro in Vincoli mit der berühmten Moses-Statue.
Ich habe von keinem Bildwerk je eine stärkere Wirkung erfahren. Ich habe immer versucht, seinem verächtlich zürnenden Blick standzuhalten. Und manchmal habe ich mich dann behutsam aus dem Halbdunkel des Innenraums geschlichen, als gehörte ich selbst zu dem Gesindel, auf das sein Auge gerichtet ist.
Non usa la raspa, che usa solo gli strumenti a percussione. Non usa la lima.
Er benutzt weder Raspel noch Pfeile, nur Schlagwerkzeuge. Dadurch bewirkt er überraschende Richtungswechsel im Marmor, die andere Künstler nicht erreichen. Für die Politur nimmt er Sand und Blei.
E per pulitura usa prima la sabbia e poi usa il piombo.
Antonio Forcellino restauriert gerade ein Steinrelief. Er weicht mit einem feuchten Wattebausch die Ablagerungen auf und kratzt sie vorsichtig weg.
Michelangelo aveva una biologia diversa.
Michelangelos Motorik war ungewöhnlich. Noch mit 70 vermochte er den Meißel so exakt zu setzen, dass man keine Lücken in den Riefen findet. Ungeheuerlich. Ich kenne niemanden auf der Welt, der heute so etwas zustande bringt.
Non ci sia nessun uomo capace di fare questo.
2017 entwickelte Forcellino ein LED-System mit raffinierten Lichteffekten. Denn eine Skulptur entfaltet nur durch Licht und Schatten ihre Wirkung.
La luce del tramonto illumina il volto di Mosè e il braccio.
Bei Sonnenuntergang fällt das Licht auf Gesicht und Arm des Moses. Daher sind diese Partien mit Blei poliert, um durch das Licht die direkte Beziehung zu Gott auszudrücken. Das findet sich ja auch in der lutheranischen Glaubensrichtung. Der Mensch vermag zu Gott unmittelbar in Beziehung zu treten.
Ich ging mit Tischbein nach dem Petersplatze, wo wir spazierten und Trauben verzehrten, die wir in der Nähe gekauft hatten.
Johann Wolfgang Goethe in Rom 1786.
Dies ire, dies ila, solvet seclum in favilla.
Dann gingen wir in die Sixtinische Kapelle, wo wir die Gemälde wohl erleuchtet fanden. Das jüngste Gericht und die mannigfaltigen Gemälde der Decke von Michelangelo, ich konnte nur sehen und anstaunen.
Eine Zeitreise in Michelangelos Welt vermittelt die Lasershow Giustizio Universale des Projektkünstlers Marco Balic. Über eine Leuchttapete gleiten gigantische Werke, gemeißelt in Marmor, auf Mauern gemalt. Von Adam und Eva über David und Moses bis zu den Verdammten und Erlösten des jüngsten Gerichts.
E qual è la novità?
Was ist neu daran?
Der Kunsthistoriker Guido Cornini, Michelangelo-Experte in den Vatikanischen Museen.
Che rispetto ai grandi maestri della fine del 400, dei sommi artisti, Botticelli, Perugino, basti questi nomi.
Die großen Meister Ende des 15. Jahrhunderts, wie Botticelli oder Perugino, sind durch und durch Maler. Sie organisieren ihre künstlerische Aussage auf zweidimensionalem Grund. Auch Michelangelo ist darauf angewiesen. Doch ihm als Bildhauer gelingt es, zusätzlich diese berühmte Dreidimensionalität zu erzeugen.
Però riesce da scultore a inserire questa famosa tridimensionalità con una grandissima capacità in più.
Die Figuren scheinen aus den Wänden zu springen. Energiegeladene Muskelprotze in schillernden Gewändern oder splitternackt. Ein Skandal, urteilt die Kirchenführung nach Michelangelos Tod. Den Nackten verpasst man Höschen, die teilweise bei einer Restaurierung in den 1990er Jahren wieder beseitigt werden. Ein genialer Einfall ist die Beseelung Adams in der Sixtinischen Kapelle von Rom. Gott Vater streckt seinen Zeigefinger dem Finger Adams entgegen. Dieses Deckengemälde ist weltberühmt.
Diese zwei Finger sprechen zu jedermann, auch wenn er aus China kommt.
Vitale Zanchettin, Kunsthistoriker in den Vatikanischen Museen.
Wenn von dieser Idee auch nur ein Fünkchen bleibt in den Köpfen der über 6 Millionen, die jährlich durch die Sixtinische Kapelle gehen, wäre das ein Gewinn für die Menschheit.
An einem nebligen Dezembermorgen fahren wir Richtung Arezzo hoch in die Hügel der Toskana, winden uns über Serpentinen durch Olivenplantagen und Wälder, Zypressen, Eichen, Nussbäume, Pinien und Pappeln. Rauch steigt aus abgelegenen Häusern. Schneeweiße Hühner spazieren mit ihrem Gockel über den Hof. Wir erreichen den Ort Caprese, der heute Caprese Michelangelo heißt. Im September 1474 kommt der Florentiner Adlige Ludovico Buonarroti als neuer Bürgermeister nach Caprese. Unterwegs sei seine schwangere Frau Francesca di Neri vom Pferd gefallen, wird gesagt. Dem Kind im Mutterleib sei nichts geschehen. Und so kommt Michelangelo Buonarroti im Kastell von Caprese gesund zur Welt.
Er respirato la sua prima aria quassù.
Hier hat er seinen ersten Atemzug getan, hat dem Tosen des Wildbachs Singerna gelauscht.
Der Kurator Gabriele Mazzi zeigt Michelangelos Geburtshaus, ein niedriges Gebäude aus grauem Stein. Im Untergeschoss vergitterte Kerkerzellen für Bösewichte. Darüber die Wohnräume des Podestà Buonarroti.
Michelangelo spricht nie über seinen Geburtsort. Vermutlich hat man seine Kindheit immer mit einem Glorienschein verklärt. In Wahrheit weiß man wenig darüber.
Der Säugling bleibt bei einer Amme im Dorf der Steinmetzen Settignano.
Mit der Milch meiner Amme habe ich Meißel und Hammer eingesogen, womit ich meine Figuren mache.
Auf dem Rückweg nach Florenz finden wir die Villa, in der Michelangelo die ersten Jahre seines Lebens verbrachte. Das Haus macht einen unbewohnten, unheimlichen Eindruck. Hier hat Klein Michelangelo angeblich seine erste Kohlezeichnung auf die Küchenwand gekritzelt, besagt eine Inschrift.
Als wir den Apennin hinab nach Florenz fuhren, pochte mein Herz stark, wie kindisch. Dort lebten Dante, Michelangelo und Leonardo. Ich war außerstande, vernünftig zu denken und überließ mich meinem Wahnsinn.
Stendhal in seinem italienischen Tagebuch am 22. Januar 1816.
Als wir durch den hässlichen Triumphbogen in die Porta San Gallo einfuhren, hätte ich dem ersten Florentiner, dem ich begegnete, um den Hals fallen mögen.
Wir beziehen Quartier in einem Pilgerheim nicht weit von der Casa Buonarroti. Sie gehört zu einem Ensemble von 5 Häusern, die Michelangelo an der Via Ghibellina gekauft hat. 2 davon bewohnte er selbst einige Zeit. Das Wohnhaus seiner Erben ist heute Museum, Forschungsstelle und Archiv. Eine Fundgrube für Gelehrte aus aller Welt, geleitet vom Kunsthistoriker Alessandro Cecchi. Cecchi zeigt uns Michelangelos Zeichnungen und Briefe. Ein Raum ist dem Porträt des Künstlers gewidmet. Das zerfurchte Gesicht mit der zertrümmerten Nase, Folge einer Schlägerei in Jugendjahren.
Un uomo anche alle volte sospettoso, timoroso, insomma, con un carattere.
Er war zuweilen misstrauisch, ängstlich, scheu und sehr nachtragend. Ein interessanter Charakter, so ganz anders als der Künstler in unserer Vorstellung, wenn wir seine Werke betrachten.
In der Accademia von Florenz. Dort steht die 5 Meter hohe Marmorstatue des biblischen David. Die Restauratorin Paola Rosa ging zusammen mit ihrer Assistentin Manuela Peretti auf Tuchfühlung zu dem imposanten Lockenkopf.
War das aufregend, als wir zum ersten Mal auf dem Gerüst dem David auf Augenhöhe gegenüberstanden? Von unten ist er ja auch wunderschön, aber aus der Nähe sieht man hinreißende Details. Der Blick, die Lippen, die Hände, die Muskeln, die Sehnen und Adern. Ach, herrlich.
Meine Begleiterinnen schwärmen ungeniert für den Mann aus Marmor. Der sei viel besser als manch ein lebendiger Italiener.
Meglio un uomo di marmo che uno vero ogni tanto. Almeno degli uomini italiani.
Wir lassen uns gemütlich auf einer Bank nieder, hinter Davids wohlgeformten Gesäß. Hier komme ich mit den Brandenburgern Elena und Thomas Wernicke ins Gespräch.
Also diese Figur ist meine Lieblingsfigur ab Kinderzeiten.
Da bekomme ich gleich wieder eine Gänsehaut. Das ist dieser Kampf mit dieser harten Materie, mit diesem Stein.
Den Weg zum David flankieren die unvollendeten Figuren der Gefangenen. Hier sieht man noch die Riefen, die er mit dem Meißel in den Stein getrieben hat.
Es brodelt in diesem Stein, ja, unglaubliches Erlebnis. Gerade diese Unfertigkeit, diesen Prozess zu sehen, Gänsehaut-Feeling.
Er war schon ein bisschen genieverrückt und er hat das richtig verstanden, dass jede Skulptur lebt ewig.
Die Schönheit einer Skulptur kann man wohl nur mit den Händen sehen. Diese Erfahrung habe ich am Ende meiner Reise zu Michelangelo selbst machen dürfen. Hinter dem Dom von Florenz mit der charakteristischen roten Kuppel und dem schlanken Glockenturm befindet sich das neu gestaltete Dommuseum mit der Pietà aus dem Spätwerk Michelangelos. 3 Gestalten halten den Leichnam Jesu, seine Mutter Maria und Maria Magdalena, zusammen mit Nikodemus, dem der Künstler seine Gesichtszüge verlieh. Denn ursprünglich sollte die Marmorgruppe Michelangelos Grabmal zieren. Und dann nimmt Michelangelo eines Tages den Hammer und zerschlägt sein eigenes Werk in blinder Wut. Nach einer Restaurierung gelangt es auf dem Wasserweg von Rom nach Florenz. Jahrhundertelang steht es hinter dem Hauptaltar des Doms und erduldet das Wachs, das aus den Kandelabern tropft, und muffige Weihrauchluft. Schließlich gelangt es in die Opera dell'Uomo an seinen endgültigen Platz. Vor den Augen der Besucher arbeitet Paola Rosa auf einem Podest mit ihrer Assistentin Manuela an der Restaurierung der Pietà.
Questo braccio è stato rotto sempre da Michelangelo e allora ci si chiedeva come mai.
Diesen Arm hat Michelangelo zerstört. Man fragt sich, wieso man auf der Oberfläche keine Hammerspuren sieht. Bestimmt hat er diesen Arm selbst repariert.
Sicuramente lui ha recuperato il braccio.
Paola Rosa gestattet mir, diesen Arm zu berühren. Ein Ellenbogen, wie aus Fleisch und Blut, nur kalt und glatt. Jetzt verstehe ich, was das heißt, mit den Händen sehen. Eine Gipskopie des Kunstwerks nebenan darf von jedermann betastet werden. Michelangelos Leben umspannt fast 90 Jahre. Noch wenige Tage vor seinem Tod schlug er Gestalten aus dem Stein. Sein letztes Werk ist die Pietà Rondanini, unvollendet wie so viele Werke.
Michelangelo lo stiamo capendo solo adesso.
Erst jetzt beginnen wir, Michelangelo zu verstehen. Das Unvollendete ist ein inneres Konzept und auch ein psychischer Zwang. In allen seinen Skulpturen und Malereien, auch den scheinbar perfekten, gibt es etwas Unvollendetes.
Anche in queste sculture che sembrano molto finite.
Der Kunsthistoriker und Restaurator Antonio Forcellino.
Michelangelo ha paura.
Er fürchtet, ein Kunstwerk zu vollenden. Ein fertiges Werk bedeutet den Tod, das Ende des Schaffensprozesses.
La fine del processo creativo.
Ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume. Ich leb in euch und geh durch eure Träume.
Von Hildburg Haider stammt dieser Spaziergang zu Michelangelo. Ein anonymes Tanzlied nun aus der Zeit um 1500. Im Text heißt es Gerstenbrot. Wer möchte es kaufen, meine Damen? Nur zu, öffnet eure Börsen, greift zu, kauft mein heißes Gerstenbrot. Es macht die Damen so frisch und hübsch wie Lilien.
Presto le guarnole, su 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 che questo è caldo, caldo, donne mio, caldo, caldo, donne mie a chi ne vuole, donne mie a chi ne vuole. Or su donne comperati nel mio pan caldo di miglio, farà tutti innamorati, fresche belle come un ziglio, mi farà color vermiglio, se gustati così caldo, caldo. Caldo, caldo, donne mie, chi ne vuole, donne mie, ma chi ne vuole? Voi gustareti la dolcezza in vostro petto, con piacere festareti, con effetto voi direti, benedetto che le caldo, caldo, fate mio caldo, caldo, donne mie chi ne vuole, donne mie a chi ne vuole. Corso presto, donne care, leva presto nel mio cesto, cominciate ormai gustare, non l'abbiate già molesto, se sono troppo voi molesto, qui amor mi fa star saldo, saldo, parte mio caldo, caldo, donne mie chi ne vuole, donne mie a chi ne vuole. Donne mie, chi ne vuole, donne mie, ma chi ne vuole.
Besuch im Studio, wie ich Ihnen gerade schon angekündigt habe, Christiana Coletti, meine italienische Kollegin.
Buongiorno.
Ja, und Susanne Zare, die auch hier ist. Sie kennen sie auch von letzten Sonntagsspaziergang.
Hallo, hallo.
Susanne Zare, die halb Iranerin ist. Und da merken Sie schon, wohin die Reise gleich gehen wird. Wir möchten exemplarisch mal zwei Länder besuchen, die ebenso stark gebeutelt sind von dieser Coronavirus-Geschichte. Beginnen wollen wir mit Italien. Christiana Coletti, wie ist die Situation gerade in Italien?
Ja, wie Sie sicherlich schon in den Nachrichten gehört haben, seit dem 9. März ist ganz Italien zur Schutzzone erklärt worden. Und das heißt konkret, dass alle Schulen und Universitäten, aber auch Fitnessstudios, Cafés, Pubs, Theater, Museen und, sogar, und so weiter und so fort geschlossen sind. Nur Apotheken, Supermärkte oder Tankstellen haben auf. Und die Italiener bleiben zu Hause. Sie dürfen ausgehen nur aus drei Gründen. Entweder um zur Arbeit zu gehen, wenn es unbedingt notwendig ist, aus gesundheitlichen Gründen, das heißt, wenn sie eine ärztliche Untersuchung brauchen, oder um Lebensmittel zu kaufen oder um den Hund spazieren zu bringen. Mhm. Auch. Und man braucht man kann nicht einfach so ausgehen, man braucht eine Eigenbescheinigung, wo man erklärt, was ist der Grund, warum ausgeht. Ich habe eine aus der Gemeinde von Perugia mitgebracht.
Wie fühlt sich das denn an für die Menschen?
Ich habe zum Beispiel mit meinen Eltern geredet und mein Vater sagt, dass abends, wenn es ist alles zu, nichts bewegt sich, es ist alles dunkel, es fühlt sich an wie in Italien der 50er Jahre. Wirklich, er fühlt sich so zurückkatapultiert nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und meine Mutter erzählt, also wie wir auch wissen, im Supermarkt muss man in Italien schon 2 Meter Abstand von den anderen Kunden halten, und zwischen Unbekannten, man wirft sich gegenseitig aus der Ferne bedeutungsvolle Blicke, tiefe Blicke, das heißt, man sucht den Kontakt, auch mit Menschen, die vor man gar nicht bemerkt hätte, und man spricht miteinander aus der Ferne und sagt sich Sätze zur Ermutigung, alles wird gut gehen.
Das muss für Sie besonders schwer sein, denn gerade von Italien wissen wir es ja, dass auch die Begrüßungszeremonie durchaus mal mit einem Bacio geschieht. Das ist alles im Moment nicht machbar.
Ja, genau. Und der körperliche Kontakt wird so vermisst. Eine Freundin von mir zum Beispiel, sie wohnt alleine und deswegen ist sie die ganze Zeit alleine zu Hause, kann keine Freunde besuchen oder als Besucher bekommen. Und deswegen vermisst sie den körperlichen Kontakt, die Umarmungen richtig, die Hand zu spüren, die Wärme der Freunde und Freundinnen. Vor ein paar Tagen ist sie ausgerastet, ist sie in den Wald, sie lebt am Waldrand, gegangen, ist eine Stunde gelaufen, hat die ganze Zeit mit Freunden und Freundinnen telefoniert, um ein bisschen sich besser zu fühlen.
Und die Italiener, so heißt es hier aus unseren nördlichen Gefilden, gehen da durchaus auch mit Humor, mit Witz mit der Situation.
Absolut. Und das gesellschaftliche Leben, also es gibt so ein Witz, das kursierte per WhatsApp, das ist ein Dialog. Wo bist du? Ah, ich bin in der Küche. Und du? Ja, ich bin im Schlafzimmer, ein bisschen langweilig. Schaffst du es, in einer halben Stunde ins Wohnzimmer zu kommen, zum Aperitif? Ja, ich rufe dich an, wenn ich im Flur bin, Ecke Badezimmer. Solche Dinge.
Dann haben wohl aber auch die Italienerinnen und Italiener andere Möglichkeiten gefunden, um nicht alleine zu sein, um irgendwie die Gemeinschaft zu pflegen.
Ja, sie gehen auf die Balkone, reden miteinander, machen sich Mut gegenseitig, lachen, scherzen und singen. Sogar mit Nachbarn, mit denen sie vorher wahrscheinlich jahrelang nie gesprochen haben. Und ich habe es gibt einige Videos im Netz, die gerade jetzt gestellt worden sind. Ich habe eine kleine Auswahl getroffen und für Sie.
Thank you.
Also irgendwas geht hier unter die Haut. Was müssen wir verstehen? Abracciami?
Umarme mich bedeutet das Lied. Man kann sich vorstellen, diese Menschen, die in dem Balkon stehen, Neapel, und sich gegenseitig sagen aus der Ferne, umarme mich. Das finde ich sehr schön.
Also man versucht es so zu kompensieren. Sie haben uns dann noch ein Tondokument mitgebracht. Da applaudieren Menschen.
Ja, das ist ein Applaus. Das war gestern um 12 Uhr ein Flashmob. Das heißt, Menschen im Netz haben sich verabredet. Und um 12 Uhr genau, gestern am Samstag, sind alle auf die Balkone gegangen und haben eine Minute lang Beifall geklatscht für all die Ärzte und Ärztinnen, Pfleger und Pflegerinnen, die ununterbrochen im Einsatz sind, um Leben zu retten. Und das war sehr berührend. Eine Freundin von mir, die skeptisch war und sagte, was soll das, ist sie für den Balkon gegangen und hat angefangen zu klatschen. Und in dem Augenblick hat sie gespürt, was das bedeutet, alle gleichzeitig sich zu bedanken.
La Cura heißt dieses Lied von Franco Battiato. Was müssen wir dazu wissen, Christiana Coletti?
Ja, das ist ein ganz bekanntes Lied von Franco Battiato und bedeutet, La Cura bedeutet sowohl die Heilung wie auch die Fürsorge. Und es geht, ich werde mich um dich kümmern, sagt der Text. Ich werde dich beschützen von den Ängsten der Hypochondrien, von den Beunruhigungen, denen du auf deinem Weg begegnen wirst. Du wirst von allen Krankheiten genesen und ich werde auf dich aufpassen.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
La Cura von Franco Battiato. Wir ziehen jemanden ins Gespräch mit hinein und telefonieren dazu mit Verona. Das funktioniert ja glücklicherweise alles noch, dass wir fernmündlich zusammenkommen können. Buongiorno, Marina.
Ja, hallo aus Verona.
Da hört man schon, Sie sind nicht Italienerin, Sie sind Deutsch, aber Sie sind durchaus der italienischen Sprache mächtig. Ich darf Ihnen Christiana Coletti vorstellen. Vielleicht wollen Sie sich in Italienisch begrüßen.
Buongiorno.
Ciao. Buongiorno.
Piacere sentirti. Sì, grazie.
Anche per me.
Marina ist, wie gesagt, Deutsche. Sie arbeiten bei einer Regionalfluggesellschaft mit Basis in Verona. Das interessiert uns. Fliegen die Flieger denn überhaupt noch in Italien?
Also im Moment fliegen wir noch. Unsere Airline fliegt tatsächlich noch. Allerdings nur noch, um ins Ausland zu fliegen. Wir fliegen noch nach Deutschland. Alle Inlandsflüge innerhalb Italien wurden gecancelt, dadurch, dass auch viele Flughäfen einfach geschlossen haben. Verona hat vor 2 Tagen geschlossen, der ganze Flughafen, so auch der Flughafen von Firenze. Also es schaut wirklich im Moment nicht schön aus. Auch für unsere Fluggesellschaft im Moment versuchen wir immer das Tagesgeschäft, soweit es geht, fortzuführen, aber jeden Tag kommen neue Restriktionen und man weiß nicht, wie es noch weitergehen wird.
Sie jedenfalls arbeiten noch, das heißt, Sie können sich bewegen und fahren dann zum Flughafen von Ihrem Wohnort?
Genau, das ist uns erlaubt. Alle, die arbeiten müssen, die wenigen, die noch dazu zur Arbeit gerufen werden, dürfen sich bewegen. Es ist wirklich surreal. Teilweise sieht man andere Menschen in den Autos, die sich zur Arbeit begeben, die einem mit den Masken entgegenkommen. Also es ist wirklich ein bisschen ein unheimliches Gefühl. Ich darf zur Arbeit gehen, aber in unserem Gebäude sind wir so ziemlich die Einzigen mit meinen Kollegen. Wir sind zu 5 im Büro, weil mehr ist auch nicht erlaubt. Und natürlich das Flugpersonal auch darf noch zur Arbeit gehen.
Mhm. Und wenn es dann noch schlimmer kommen sollte und Sie werden dann einfach nicht mehr gebraucht oder dürfen dann nicht mehr in Ihr Büro fahren, Sie sind ja zuständig für die Crew Coordination, also vom Boden aus. Was heißt das dann für Sie? Werden Sie dann verabschiedet in Homeoffice oder in Urlaub oder wie geht das dann?
Genau, also einige Kollegen sind im sogenannten Smart Working und dürfen von zu Hause aus arbeiten, aber einige Bereiche wie mein Bereich, der das Operative ist, wir können nicht von zu Hause arbeiten und wir müssen dann beurlaubt werden. Und das sind unsere Ferien, die von unserem Jahreskontingent sozusagen abgehen und müssen zu Hause bleiben, haben Ferien, aber dürfen keinen Fuß vor die Tür setzen. Das ist ein bisschen anders geregelt, glaube ich, als in Deutschland. Aber in Italien ist es so, dass 3/4 aller Ferien vom Jahreskontingent den Mitarbeitern gegeben dürfen werden. Deswegen.
Also erst müssen sie Urlaub nehmen, ehe dann was weiteres passiert. Womit vertreibt man sich die Zeit, Ihre Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause sind?
Ja, viel gibt es leider nicht. Da merkt man mal wirklich, wie viel Freiheit man vorher genossen hat, weil man kann tatsächlich nichts machen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich noch zur Arbeit gehen darf, dass man da ein bisschen Abwechslung hat. Man darf tatsächlich nicht aus der eigenen Gemeinde raus. Man darf nur in der eigenen Gemeinde einkaufen gehen. Das ist die einzige Aktivität, die man betreiben darf. Auch sportliche Aktivitäten wurden allen nahegelegt zu unterlassen. Fahrradfahren oder andere sportliche Tätigkeiten aus der Angst, dass man sich verletzen könnte. Und eben die Krankenhäuser sind mit anderen Sachen zurzeit beschäftigt, als Sportunfälle zu heilen.
Mhm. Interessiert mich jetzt an dieser Stelle, Christiana Coletti, Sie beide mal zu vergleichen. Wie fühlt sich in diesen angespannten Zeiten die Italienerin in Deutschland? Und dann fragen wir Marina, wie fühlt sich die Deutsche in Italien? Sie beginnen, Christiana.
Ja, also natürlich, es ist für mich schade, dass ich jetzt nicht zu Hause sein darf und ich musste auch eine Aufnahmereise nach Sardinien sozusagen canceln. Aber die Tatsache, dass jetzt alle zu Hause bleiben und vor allem medial leben und das Leben tatsächlich, das virtuelle und das reale Leben im Moment stimmen überein, wenn ich zu Hause, weil ich halte mich an die italienische sozusagen
Regeln.
Ich bleibe zu Hause. Also wenn ich in Köln zu Hause bleibe und meine Familie oder Freunde in Italien zu Hause bleiben, wir treffen uns online und ich fühle mich in diesem Moment paradoxerweise ihnen näher als vor 20 Tagen.
Wie ist das bei Ihnen, Marina? Bleibt da auch der Blick auf die Fernsehkiste oder was?
Ja, auf die Fernsehkiste oder auch wir treffen uns. Ich habe die italienischen Bräuchtümer schon im Blut und jeden Abend um 19 Uhr haben wir einen virtuellen Treffpunkt mit meinen Freundinnen. Um 19 Uhr ist eigentlich die Aperitivo-Zeit und jeder bereitet sich zu Hause sein Getränk vor und wir setzen uns vor WhatsApp-Video-Anruf und schalten uns alle zusammen. Auf den Social Medias kursiert der Hashtag Andrà tutto bene, was so viel heißt, es wird alles gut. Und da werden die ganzen Fotos gepostet, wie die Leute sich bei Laune halten und eben das alles von zu Hause. Die Solidarität ist enorm hoch. Ich war vorher selber ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber, eben das auch, was Christiana gesagt hat, mit den Liedern, den Applaus an den Fenstern. Aber es ist unglaublich, was da für eine Gänsehaut gezaubert wird und was für ein Solidaritätsgefühl dadurch entsteht.
Mhm. Christiane, Sie haben ein Lied noch mitgebracht, Gira o Viento. Worum geht's dabei?
Ja, das ist ein Lied von zwei Neapolitanerinnen, Viviane e Serena. Es geht darum, also der Text sagt, der Wind dreht sich, alles ändert sich, aber es gibt etwas, was sich nie ändern wird. Der Geruch des Meeres und die Sonnen in der Seele dieser Stadt und dieses Land, würde ich sagen, dazu noch.
Das hören wir jetzt und wir danken Marina in Verona und verabschieden uns von ihr mit diesem Titel. Man muss sich ja heutzutage wünschen, bleiben Sie gesund.
Tanta salute, ciao Marina.
Grazie mille, alles Liebe auch an euch.
Che tutto paravisa da cantare facita. facita già suona, facita già suona. Doio tre canzone. Giro vien dal giro di emba, cagno popolo sta città. Giro vien dal giro di emba, ma che costa sempre ca. È una cosa che sape mare, che soltanto chi passa ca. Si non te ne serra tu cuore, respira una bocca vi. Giro vien da giro di emba, cagna musica in sta città. Giro vien da giro di emba, ma che cosa sta sempre ca. No signore farà vuota, mezza folla che va a sapere. No creatura che va a fuggire, corre e non si va a chiappare. Giro di emba, ma che costa sempre ca. Venne ancora da un barcone, mieze piccola nubana.
Der Wind dreht sich, alles ändert sich, hat Christiana gesagt, aber es gibt etwas, was sich nie ändern wird, der Geruch des Meeres und die Sonne in der Seele dieser Stadt. Susanne Zare, danke, dass Sie da sind. Wir haben jetzt uns ein bisschen verplaudert. Hoffentlich bleibt uns noch genügend Zeit, uns umzusehen im Iran. Die Hälfte sozusagen ihrer Heimat. Wie sieht's dort aus zurzeit?
Ja, also ähnliche Bilder. Ich bin auch ganz berührt von diesen warmherzigen Bildern, die wir aus Italien haben. Ähnlich ist es auch im Iran. Und da ist es sehr, sehr schlimm, weil die Menschen schon seit Monaten gebeutelt sind von politischen Ereignissen. Deswegen ist da die Stimmung schon seit Monaten sehr, sehr, sehr angespannt. Und ja, besonders schlimm ist es auch deswegen, weil das persische Neujahrsfest vor der Tür steht. Das ist ja wie Weihnachten und Neujahr zusammen für die Iraner. Und das ist eigentlich das traditionelle Fest, in dem die Perser auf Reisen gehen. Also es gehört zu der Tradition dazu, dass man seine Familie im ganzen Land besucht. Und das ist jetzt gerade einfach nicht möglich.
Und wie sieht der Alltag jetzt dort im Iran aus?
Also der Alltag, ähnlich wie sich das auch langsam jetzt hier immer mehr herauskristallisiert, ist dort schon seit ein paar Wochen so. Das fing damit an, dass die Freitagsgebete ausgesetzt wurden. Mittlerweile sind Schulen und Unis dicht, kulturelle Einrichtungen im ganzen Land. Und die Geschäfte haben teilweise, also nur Lebensmittelläden und Apotheken, nur kurze Zeit geöffnet. Und auch das unvorstellbar, weil das persische Neujahrsfest eigentlich wirklich traditionell dafür da ist, dass die Menschen dann nochmal ja, alles sauber machen. Ne? Frühling steht vor der Tür, man geht zum Friseur, man geht einkaufen für die ganze Familie. Und das ist für die Menschen, auch wie meine Familie mir gerade schildert, wirklich ganz, ganz ja, unangenehm, dass das zusätzlich zu dem ganzen Angst, die man hat und Panik, die man hat, dass einfach auch dieses Neujahrsfest, das Zusammenkommen für die Familie gerade nicht gegeben ist.
Nun ist ja wahrscheinlich der Höhepunkt da auch noch nicht erreicht, wie bei uns ja auch nicht. Was machen die Menschen bei Ihnen im Iran? Flüchten sie auch ins Netz, wie wir das gerade aus Verona gehört haben?
Ja, das ist im Iran auch so und es gibt auch ganz ähnliche Bilder. Zum Beispiel gibt es im Iran einen Flashmob, bei dem ganz viele Ärzte und Krankenschwestern und Mitarbeiter im Krankenhaus tanzen. Persische Tänze tanzen, um die ganzen Menschen, die erkrankt sind, aufzumuntern und nochmal ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und generell passiert im Iran sehr viel im Internet. Viel, viel mehr gehen die Menschen dort im Netz um, als wir das vielleicht tun. Deswegen hört man auch viel, viel von Einzelschicksalen und möglicherweise auch mehr Zahlen, als man so von der offiziellen Regierungsseite hört.
Wie Sie uns das gerade berichtet haben, traditionell das Neujahrsfest, ein Aufbruch sozusagen in die neue Jahreszeit. Das heißt, im Inland gibt es im Iran überhaupt keinen Tourismus mehr zurzeit.
Ja, der ist wirklich gleich null und das fing schon Anfang des Jahres an. Also wirklich noch kurz vor der Coronavirus-Krise sind schon die Zahlen weit zurückgegangen und auch die deutschen Reiseanbieter haben sich zurückgezogen. Jetzt sind die Hotelzahlen in vielen Städten gleich null. Viele Autobahnen, muss man sich vorstellen, die sind gesperrt. Also zum Beispiel die großen Tourismusstraßen zu den Strandresorts am Kaspischen Meer, die sind einfach gesperrt worden. Und auch innerhalb einer Stadt ist es kritisch. Also meine Cousine berichtet mir, dass Busse und Metros gar nicht mehr fahren und sogar der religiöse Tourismus, der auch im Iran zum Beispiel eine große Rolle spielt, der ist auch immer geringer geworden. Ganz interessant, es gab vor ein paar Tagen einen YouTube-Clip, der für Furore gesorgt hat, weil zum Beispiel von dieser Stadt Rom, also der schiitischen Hochburg des religiösen Irans, sind ganz, ganz viele Mullahs aus der Stadt auf eine Insel geflohen im Iran oder wollten dorthin fliehen. Die Menschen demonstrieren und haben Angst, dass sich das Virus noch weiter verbreitet.
Ich muss Sie das jetzt auch fragen, was ich gerade Christiana und Marina auch gefragt habe. Wie fühlt man sich denn jetzt? Sie sind hier, Sie können nicht zu Ihrer Familie. Sind Sie da zerrissen und hin und her gerissen? Wie denkt man?
Ja, also ich bin sehr, sehr besorgt, weil natürlich auch die medizinische Versorgung aufgrund der Embargos und der Sanktionen im Iran geringer ist, als wir das in Deutschland haben. Und es sind weit viel mehr Infizierte und viel mehr Zahlen als die offiziellen. Und es ist wirklich unglaublich, was man hört, wie viele Menschen erkrankt sind. Ich persönlich mache mir einfach Sorgen, wie es meiner Familie geht und höre, dass sie auch die ganze Zeit zu Hause sitzen und sich fragen, was mache ich denn jetzt morgen, was mache ich den ganzen Tag? Und ich hoffe, dass es einfach bald besser wird.
Ja, das hoffen wir alle. Weltweit und umspannend. Und man hat in den vergangenen Tagen ja auch, was die Reisebewegungen betrifft, interessante Sachen gehört. Am Kölner Flughafen zum Beispiel, was hochinteressant zu beobachten, da findet man teilweise Eltern, die versuchen, ihre Kinder von der Work-and-Travel-Reise in Vietnam noch zurückzubekommen, nach Deutschland wieder. Und andere sind auch am Schalter dort und möchten irgendwie noch nach Singapur kommen, weil der Freund und Mann dort arbeitet. Also im Moment sortiert sich sehr vieles und man versucht, zueinander zu kommen. Wie sind die Prognosen in puncto Iran?
Ja, also was den Tourismus betrifft, da kann man nur hoffen, dass wirklich einfach vor allen Dingen der Virus weltweit uns nicht mehr so lange in Atem hält. Und eigentlich sind die Prognosen ja sehr gut gewesen. Also der Tourismus hat letztes Jahr im Iran stark zugenommen und es war geplant, bis 2025 wirklich bis zu 20 Millionen Gäste in das Land zu
lassen. Das kann man vergessen.
Ja, erstmal schon. Ich hoffe, dass sich das bald nochmal ändert. Und ja, das iranische Gesundheitsministerium ist auch geht auch von einem Peak aus in den nächsten Wochen. Ich hoffe, dass der bald erreicht ist und es dann weniger wird.
Sie haben uns Musik mitgebracht. Leider können wir nicht mehr alle zu Gehör bringen. Dieses eine, was müssen wir dazu wissen, Susanne Zare?
Das ist ein Titel von Farmas Aslani, Palastu Haye Khaste, also die müden Schwalben, die über die Heimatstadt fliegen und schauen, wo man jetzt selber nicht sein kann, ob es dort allen noch gut geht.
Da sind wir bei dieser Sentimentalität, die heute auch Motto im Sonntagsspaziergang war. Ich lese gerade, in Österreich wird oder wurde heute auch gemeinsam musiziert. Man sollte dort mit einem Instrument vor die Tür treten. Mal gucken, vielleicht können wir nächste Woche dann darüber berichten. Ich danke Ihnen allen, Christiana Coletti, Susanne Zare, dass Sie uns im Studio besucht haben. Danke für die Musik. Ich versuche dann nächste Woche, ne, sofern es alle noch gibt, da holen wir dann noch das nach, wozu wir heute nicht mehr gekommen sind. Das war der Sonntagsspaziergang. Danke Ihnen nach Hause. Andrea Stopper am Mikrofon. کبوترهای غمگین که نیرنگ آسمون کرده بالاتونو سنگین، آیا هنوز هم می نشینید به بامی که زمون سر نه.